Ein Traum, der wahr wird. Eine neue Ära, die beginnt. Die neue Art von Fernsehen. Sei auch du mit dabei und verändere mit uns die Zukunft. Sie liegt jetzt in deinen Händen.
Nach Jamaika und Kroko wollen wir in dieser Barcode-Ausgabe auch mal provisorische rot-rote Gespräche führen und dafür haben wir uns eingeladen. 12 Jahre war er bei den Linken, Alexei Dankwart. 35 Jahre SPD hat unser heutiger Gast Olaf Müller auf den Buckel. Norbert Fleischer, 20 Jahre ist er bereits bei den Linken. Mein Name ist Frank Höfer, ich bin parteilos und jetzt geht's los.
Schön, dass ihr da seid. Ich fange mal an. Ich habe gedacht, es ist ganz gut, wenn wir hier mal zusammenkommen, weil meine hochgeschätzte Parteifreundin Frau Wagenknecht hat ja gesagt, sie will eine neue linke Sammelbewegung gründen, zusammen eben mit ihrem Mann Oskar und so. Und liebe Sarah, ich möchte an der Stelle sagen, wir brauchen bloß eine Adresse, wo wir unseren Mitgliedsantrag hinschicken können und eine Kontonummer, ganz wichtig, zum Einzahlen der Beiträge. Und da bin ich sofort dabei.
Ich auch.
Ja? Du auch?
Unter gewissen Bedingungen, ja.
Wie sehen die aus, die Bedingungen?
Ja, es kommt darauf an, was Sarah mit der linken Sammelbewegung vorhat. Wenn es tatsächlich ein Kampf unten gegen oben sein sollte. Es fiel ja schon mal das Stichwort von den 99% gegen die 1% ganz oben. Die 1% schreiben uns jetzt vor, was in der Gesellschaft geschieht, machen mit uns, mit der Mehrheit mehr oder weniger alles, was sie wollen. Und wenn das tatsächlich eine Bewegung sein soll, die die große Mehrheit der Bevölkerung, die sprichwörtlichen 99% vertritt und auch tatsächlich was am System verändern will, dann bin ich dabei. Und dann bin nicht nur ich dabei.
Ich möchte dazu sagen, ich sehe das ganz ähnlich wie du. Und nicht nur ähnlich, ich sehe das 100% so wie du. Und der entscheidende Punkt ist, wir reden in der politischen Diskussion immer nur über Einzelfallereignisse, aber das, was uns fehlt, vollkommen fehlt, ist, dass man mal einen Schritt zurückgeht und realisiert, was hier in den letzten 20, 25 Jahren politisch passiert ist. Und dann realisieren wir, wie Hedgefonds in einer Brutalität Einfluss nehmen auf das gesamte öffentliche Leben über Leute, die bei Politikern auf den Schoß sitzen, ja, über die Medien, die sich vollkommen verändert haben, wo Einfluss genommen wird und natürlich auch auf die Wirtschaft. Wir sehen, wie 85% der Deutschen kein CETA haben möchte und wie die politische Landschaft das aber dann doch einfach am Bürger vorbei umsetzt, wo wir sehen, die Interessen der Lobby wird hier brutal also durchgesetzt. Und der Bernie Sanders hat einen hervorragenden Vorwahlkampf bei den Demokraten gestartet, auch mit dem Thema die 99%. Und wir sehen, wie er die Menschen begeistert und mitgenommen hat. Ich denke also auch, dass es nicht nur darum gehen kann, sage ich jetzt mal, in sich gleich schon wieder Grenzen zu setzen, sondern wir müssen versuchen, ganz viele Menschen in diesem Land mitzunehmen. Wir dürfen auch nicht vergessen, die SPD hat 500.000 Menschen an die AfD verloren, die Linke 400.000 und die Grünen immerhin 50.000. Das heißt,
noch diese mehr Menschen, an die Nichtwähler, ne? Viel mehr an die Nichtwähler.
Ja, ja, aber ich sage nur, diese Menschen müssen wir versuchen, wieder zurückzugewinnen. Und ganz viele fühlen sich quasi als die Verlierer in dieser Gesellschaft. Und die wollen mitgenommen werden. Und wir müssen diese Menschen jetzt mitnehmen. Und wir dürfen nicht zulassen, dass sie jetzt, je länger dieser Abstand ist, sage ich jetzt mal, ja, wo sie gewechselt sind, Und je länger der Abstand ist, umso mehr verfestigt sich das bei denen, dass sie wirklich dort bleiben, wo sie momentan ihr Kreuz gemacht haben. Wir müssen jetzt schnell reagieren und wir müssen ihnen ein Angebot machen. Und das Angebot muss klar und deutlich sein, wir vertreten die Interessen des kleinen Mannes. Und es ist ja interessant, viele haben es einfach nicht geschnallt. Und diesen Vorwurf muss man den Medien auch ein bisschen machen. Da stellt sich der Herr Buffett hin, ja, einer der reichsten Menschen der Welt, ja, ja, und redet davon, dass ein Krieg stattfindet. Ein Krieg der reichsten 1% gegen die 99%. Und dieser Krieg plant diese Elite auch zu gewinnen. Das sagt der Mann ganz öffentlich. Und wir reagieren überhaupt nicht. Und wir erzählen es. Wir sehen es jeden Tag, wo hunderttausende Menschen arbeitslos werden. Und die Spitzenmanager, stimmst du mir zu? Die Spitzenmanager verdienen dafür Millionen an Provisionen, dass sie Hunderttausende freisetzen. So pervers ist das. Und wir lassen das Ganze zu. Und da müssen wir einen Riegel vorschieben. Und eins ist doch klar. Die SPD mit ihren momentan um die 15% in den Umfragen und die Linken, wie viel haben sie? 10, 12 in den Umfragen. Alleine können die gar nichts wuppen. Auch die Grünen können alleine gar nichts wuppen. Das, was wir machen müssen, ist, dass wir uns alle zusammenschließen und dass wir gemeinsam marschieren. Das ist die einzige Chance, dass überhaupt was für die kleinen Leute noch verändert werden kann.
Also marschieren weiß ich nicht.
Du weißt schon, was ich meine.
Ich weiß schon, was du meinst. Ja? Aber mal eine andere Frage, Olaf. Der Warren Buffett hat ja nun wirklich einen Begriff gebraucht, den auch Marxisten im Englischen heißt, das heißt Class War, und er hat diesen Begriff gebraucht. Fällt es jetzt einem Sozialdemokraten, einem Deutschen so schwer, den Begriff Klassenkampf zu nutzen?
Also spannend ist, dass der Franz Müntefering ja vor 10 Jahren davon sprach, von den Heuschrecken, die über uns herfallen.
Oh, das wäre jetzt
Anti-Amerikanismus wäre das.
Und Antisemitismus.
Das haben die damals gesagt, was eine bodenlose Frechheit, weil diese Hedgefonds sind ja nicht nur alle amerikanisch und sie sind ja vor allem auch nicht nur jüdisch. Wer sowas sagt, das ist ja der Antisemit. Das ist der Antisemit. Und ich möchte überhaupt mal wissen, wer so hinter den Hedgefonds, da wissen die ja mehr wie ich. Also ich weiß nicht, wer hinter BlackRock im Detail, welche Spitzenmilliardäre da sind. Wenn die das wissen, ich weiß es nicht.
Also ich vermute mal Schweizer und Engländer.
War auch, ja. Aber entscheidend ist, dass es ja auch hier nicht darum geht, welche Einzelpersonen dahinter stehen. Das ist vollkommen uninteressant. Entscheidend ist, diese Hedgefonds nehmen uns in den Würgegriff. Und ich will dir das sagen, weil du fragst, Olaf, kann das ein Sozi sagen? Nach der Wahl haben der Schulz und die Nahles ganz klar gemacht, das, was wir jetzt brauchen, ist eine Kapitalismuskritik. Und die spannende Frage für mich als Sozialdemokrat ist jetzt, wo spiegelt sich diese eindeutige Position im Koalitionsvertrag wider? Das war der, ihr könnt euch einfach mal im Internet, schaut ihr mal an, was sie gesagt haben.
Ich als Linker erwarte das ja auch gar nicht mehr von der Sozialdemokratie. Ja? Du bist ja eine ganz große Ausnahme, obwohl das Wort Klassenkampf kommt ja immer noch
das nicht. Problem, ja. Das Problem, das die Linke hat und auch die SPD und die wenigen Linken, die es noch bei den Grünen gibt, ist ja, dass die Wähler den Eindruck haben, dass diese Parteien nicht für sie in erster Linie Politik machen, sondern dass das wichtigste Thema für die ist Familiennachzug, Flüchtlinge versorgen, integrieren und so weiter. Es wurde doch über kein anderes Thema so großartig debattiert und berichtet während der Koalitionsverhandlungen als ständig nur über Flüchtlinge.
Das sind die Medien, die das machen.
Aber auch die Parteien an sich haben ja untereinander, also jedenfalls gestritten über das Thema, ja, Flüchtlingsfamiliennachzug, ja oder nein und so. Das war das, woran am seidenen Fädchen dann am Ende hing, das Schicksal einer großen Koalition.
habe ich in meiner Partei überhaupt nicht wahrgenommen an der Basis, dass das eine Schicksalsfrage ist. Und das ist das, wo ich wirklich nochmal deutlich machen möchte. Das, was die Medien einerseits berichten und das, was im realen Leben stattfindet, muss nicht immer deckungsgleich sein. Und wenn ihr ehrlich seid, habt ihr das auch schon oft genug an anderen Beispielen erlebt. Und ich finde es ja immer amüsant, wenn die AfD immer sagt, boah, die stellen uns vollkommen falsch dar. Ich erinnere mich noch gut, als der Helmut Kohl in den 90er Jahren gesagt hat, ich rede mit den Leuten teilweise gar nicht mehr, die stellen mich immer falsch dar. Und ich habe auch einige Spitzengenossen schon erlebt, die mir gesagt haben, Olaf, das ist irre. Die bringen das einfach nicht, was wir zu sagen haben. Ich erinnere mich sehr gut an eine Veranstaltung in Frankfurt über CETA, wo wir das auch übrigens gesagt haben. Es waren Journalisten da von drei Zeitungen, wir wissen es ganz genau. Und es war eine spannende Diskussion zu CETA. Und dann hat keine der drei Zeitungen berichtet, weil es nicht in die richtige Richtung gelaufen ist. Es ist ein wirklicher Hammer. Also ich sage gut, euch, Spitzenleute waren also dort gewesen. Ja, Spitzenleute waren dort gewesen. Der Lange war dort. Unser Bullmann war da. Es war ein Hammer, dass darüber überhaupt nicht berichtet worden ist. Also es wird schon ein bisschen gelenkt, wie man das haben möchte.
Ich glaube, wir machen jetzt einen Fehler. Wir ergehen uns wieder in unseren Wunden, die wir aus der Vergangenheit davongetragen haben.
Wir müssen nach vorne schauen.
Ganz jung, absolut. Wir sollten die Menschen, wenn wir sozusagen die aufrufen, werdet jetzt selbst aktiv. Ihr, die 99%. Die Arbeiter, die Kleinbürger auch. Jeder, der jetzt spürt, seine Existenz ist von der aktuellen Lage bedroht und es gibt auch sozusagen keine Perspektive im gegenwärtigen System, das irgendwie aufzulösen und eine stabile Zukunft vorzubauen. Dann, wenn wir die Leute jetzt auffordern, ihr müsst selbst aktiv werden, dann sollten wir in die Zukunft blicken, denen auch sagen, was wollen wir erreichen, was können wir erreichen. Und
darf ich dazu ein ganz passendes Thema bringen?
Also. Kurz fassen, aber bitte. Gut. Also immer kurze Sätze.
Ah, das ist gar nicht so leicht. Also, wenn ich dich jetzt frage, ist Afrika ein reicher oder ein armer Kontinent, wo viele Flüchtlinge kommen, was würdest du sagen?
Das hängt davon ab, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Ja? Einerseits reich an Bodenschätzen, andererseits arme Schweine, die da wohnen.
Das ist aber der Punkt. Dieser Kontinent ist ein saureicher Kontinent. Und seit der Kolonialisierung, seit hunderten Jahren, wird dieser Kontinent brutalst von den Europäern ausgebeutet. Brutalst. Und dann machen wir auch noch ein Freihandelsabkommen mit Afrika, die EU, wo wir dann die Firmen platt machen mit unseren viel stärkeren Konzernen. Hunderttausende Menschen verlieren ihre Jobs dann, ihre Zukunftsperspektive. Wir reden von Entwicklungshilfe und machen die platt. Und als Dankeschön, Nestle nimmt dann noch das bisschen Wasser, was es dort gibt, auch noch weg. Und als Dankeschön werden die dann bezahlt mit unseren Waffen, damit sie sich die Köpfe einschlagen können. Und unsere westlichen Geheimdienste organisieren dann dort Kriege. Wir wissen das von Wesley Clark. Und wo er dann sagt, dass in 5 Jahren 7 Länder überfallen werden sollen. Das heißt, wir wissen ja, was läuft. Und dann, wenn dort das Chaos da ist, und dann kommen die Leute zu uns nach Europa und suchen Schutz. Und bei uns werden dann quasi die armen Menschen aus Afrika als Konkurrenten aufgebaut zu den armen Menschen in Deutschland.
Bei der Tafel.
Komm, bei der Tafel haben wir das jetzt gesehen. Ist das nicht skandalös, wie man sich in Deutschland inzwischen um Essen kloppen muss? Ist das nicht schlimm? Sarah Wagenknecht hat vollkommen recht, was sie da sagt.
Ja.
Das ist der eigentliche Skandal. Und der Punkt ist eigentlich der, dass wir aber nicht darüber diskutieren, wie die Konzerne die Menschen in Afrika ausbeuten, wie die Hedgefonds, die inzwischen in Deutschland die Sozialwohnungen ergattert haben. In Bayern haben wir gerade einen Riesenskandal dadurch. Das heißt, Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Konsequenz. Diese Hedgefonds verdienen einen Haufen Geld daran, dass diese Leute jetzt bei uns auf dem Wohnungsmarkt drängen. Und das heißt, es ist ein Skandal. Eigentlich, die profitieren immer. Und die kleinen Leute, die sind immer die aus Afrika oder aus Deutschland, die die Zeche zahlen. Und wir müssen es schaffen, das deutlich darzustellen. Und ich frage die Menschen, seid ihr bereit, mit mir vor die Konzerne zu ziehen und denen mal auf die Füße zu treten, die das alles hier veranlassen? Das ist doch die Frage. Zieht mit mir vor die Konzerne. Ja. Lasst uns das den Bürgern sagen. Die versauen gut das Ganze,
also
die Zukunftsperspektive.
Also es geht darum, im Prinzip ja, die korrekten Fluchtursachen ja tatsächlich zu benennen, ja, zu erkennen und
selbstverständlich. Darf ich mal einen etwas anderen Ansatz wählen? Ja. Ich würde jetzt mal Folgendes machen. Ich würde euch einen Text vorlesen und danach würde ich sagen, woher dieser Text kommt.
Okay.
Der ist überschrieben mit Alle für alle. Mhm. Wir sind Menschen. Mhm. Wir leben in einem reichen Land, auf einem reichen Planeten. Mhm. Aber wir wissen alle, hier stimmt irgendwas nicht. Mhm. Wir steuern auf den Abgrund zu, wissenschaftlich, sozial, politisch. Mhm. Wenige Menschen kontrollieren die Wirtschaft. Wenige bestimmen über uns. Wenige bereichern sich auf Kosten vieler. Mhm. Die vielen sind wir. Wir sollen mehr arbeiten. Wir sollen immer mehr bezahlen. Mhm. Wir sollen mit weniger Rente zufrieden sein. Wir sollen Alters- und Kinderarmut ertragen. Wir werden von sozialer Zerrüttung und globalen Kriegen bedroht. Und die da oben, die machen, was sie wollen. Demokratie, Pustekuchen. Und wir bekämpfen uns gegenseitig. Arbeiter gegen Arbeitslose, Deutsche gegen Flüchtlinge, Festangestellte gegen Leiharbeiter. Wir konkurrieren um Arbeitsplätze, Wohnungen und Löhne. Wollen wir uns das gefallen lassen? Nein. Doch wenn wir etwas erreichen wollen, geht es nur zusammen. Unten gegen oben.
So ist das.
So, und dann sage ich jetzt auch, woher das kommt. Mhm. Das ist nämlich exakt unter diesem Motto 99%.
Sehr gut, ja.
Hat sich vor 2 Jahren in Berlin eine populistische, linkspopulistische Bewegung mit der Bezeichnung Projekt Neuer Populismus gegründet. Der Stachel Leipzig ist ein Teil davon. Mhm. Leider hat sich das nicht so sehr entwickelt. Aber wir können uns natürlich auch in dieses Projekt jetzt einbringen, der linken Sammelbewegung. Und die wichtigste Botschaft ist, ihr müsst jetzt aufstehen. Mhm. Ja, also du sagst alles richtig. Mhm. Das ist sozusagen, du bist der Augenöffner mit den Aussagen, die du triffst. Mhm. Aber wir müssen auch leider zugeben, wir haben keine fertigen Konzepte. Ja? Mhm. Die Konzepte müssen letztendlich von den Menschen selbst kommen. Mhm. Die müssen begreifen, wie ihre Lage ist. Mhm. Sie müssen aufstehen und dann trägt jeder dazu bei, wie sich das in der Zukunft entwickeln muss.
Vielleicht sollten wir kurz an der Stelle drüber sprechen, welche Probleme jetzt da sind und welche auf uns zukommen. Ich würde mal anfangen, Thema Arbeitsmarkt. Innerhalb der nächsten 20 Jahre, 10 Jahre, soll jeder zweite Arbeitsplatz wegfallen, und zwar aufgrund von Automatisierung.
Na klar.
Ne? Also ziemlich viele Jobs werden nicht mehr existieren, weil Computer die Arbeit machen. Das trifft selbst meine Zunft, die Journalisten, der Sportjournalist, wird in wenigen Jahren schon, das ist schon heute technisch möglich.
Ach, macht das auch ein Computer, ja?
Kann
bald, ja.
Heute
das sind ja nur einfache Sätze,
es reicht, die geben dann nur noch eine Tabelle rein, wer wann in welcher Minute welches Tor geschossen hat.
Und woher kommt die Leidenschaft?
Und das ist alles Wortbausteine, das setzt du ja so zusammen, du denkst wirklich, da war einer mit Leib und Seele dabei und hat das Spiel von Anfang bis Ende verfolgt. Ja,
jedes Hollywood-Drehbuch entsteht mittlerweile so, habe ich das Gefühl.
Wenn man das,
grüßen,
wenn man das Fernsehprogramm und auch das Musikprogramm im Radio so sich anschaut, könnte man da recht tatsächlich auf die Idee kommen. So, also das ist das eine Problem. Das andere ist natürlich die überbordende, größer werdende Armut hier in dem Land, verbunden eben mit also niedrige Einkommen, niedrige Renteneinzahlungen, niedrige Rentenauszahlung, Altersarmut, Grundsicherung im Alter, ja, das sind alles erhebliche Probleme, die sich nicht einfach so mal mit dem Fingerschnipp lösen lassen, auch nicht dadurch, dass man länger arbeitet oder so, sondern das ist schon, wie Alexei sagt, dass man da wirklich als Gesellschaft eine Lösung dafür finden muss. Das einzige Problem, was sich dagegen im Vergleich also relativ schnell lösen lässt, ist das mit der flächendeckenden Versorgung von, also mit DSL-Leitungen.
Ja, das ist wahrscheinlich das Leichteste. Aber selbst das kriegen sie nicht hin,
weil nur ein Viertel von dem Geld, was tatsächlich benötigt wird, auch aktuell investiert werden soll. Heißt das also, wenn alle mitmachen sollen, dass viele Entscheidungen von weit oben weiter runter gehoben werden sollen. Das sollen also zum Beispiel früher zu DDR-Zeiten war es so, dass da gab es eine Hausgemeinschaft und die haben da auch irgendwas demokratisch im Prinzip miteinander beschlossen, wer wann was wo macht und so. Ist es nicht so, dass wir in so gut wie allen Belangen des Lebens selbst mit entscheiden sollen?
Du hast jetzt mehrere Ebenen angesprochen. Also die eine ist, da stimmt ihr mir zu, Autos kaufen keine Autos. Ja. Das heißt, die Menschen müssen natürlich schon auch die Möglichkeit haben, selber Geld zu verdienen, damit sie konsumieren können. Und es hat natürlich nicht nur was damit zu tun, dass du dir was leisten kannst, es hat ja auch was mit, dass man ein erfülltes Leben hat, dass man in seinem Beruf aufgehen kann.
Darf ich da ganz kurz einhaken? Ja. Wir müssen uns quasi als Denkmodell mal die Situation vorstellen, dass der Fortschritt so weit geht, dass wirklich alles Computer machen. Computer, Roboter, der Mensch muss quasi bei der Produktion von Gütern gar nicht mehr Hand anlegen.
Ja, man muss,
und dann ist im Kapitalismus das Problem am Schluss, wenn Marx recht hat und ein Monopolist kauft all die anderen auf, dann gehört all das einem. Alle Roboter, alle Computer gehören einem. Und der produziert irgendwie für wen? Für den einen oder wie? Ne? Und ich glaube, da, wenn man das sich dieses vergegenwärtigt, das, also dieses Modell sich vorstellt, alles machen Roboter und alles gehört einem, dann sind wir bei der wichtigen Frage. Es geht nämlich um die Verteilung gesellschaftlichen Reichtums. Es geht um die Verteilung dessen, was produziert wurde. Dann kann man natürlich als Gesellschaft sagen, wir wollen trotzdem nicht, dass, dass man auf der faulen Haut liegt. Na, dann muss halt jeder irgendwas im künstlerischen Bereich als Lehrer, als Sportreporter oder ehrenamtlich irgendwas machen. Ja. Aber es ist eben im Kern ist es das Problem, wie verteilen wir? Wir müssen dafür sorgen, dass nicht einer alles quasi beherrscht, sondern dass
ist doch ganz klar.
Alle 100% der Menschen sind halt Miteigentümer.
Aber da müsste man völlig das System über den Haufen werfen. Du hast ja, also es klang zumindest bei dir so, die zunehmende Arbeitslosigkeit als Problem definiert. Ich finde, da ist schon der erste Denkfehler meiner Ansicht nach.
Weil,
wann hat denn das angefangen? Irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts hat das alles angefangen mit der Dampfmaschine und so weiter. Mit welchem Ziel denn überhaupt? Um natürlich Produktivität zu steigern, ist klar, aber doch irgendwo auch um es den zukünftigen Generationen irgendwie auch ein bisschen bequemer zu machen.
Ja.
So, und jetzt haben wir das, dass die Roboter uns die Arbeit abnehmen und definieren das als Problem. Das ist irgendwie schon falsch im Ansatz.
Es ist aber ein Problem, solange wir nicht eben dafür sorgen, dass 100% der Menschen daran partizipieren.
Richtig. Und deswegen muss man eben, wenn man dieses Problem lösen will, dass man Arbeitslosigkeit nicht mehr als Problem definiert, sondern als Ziel. Ja,
die Jusos haben mal unter der Ex-Frau von Oskar Lafontaine, der Christa Müller, ja, haben wir mal ein Programm geschrieben, ein Recht auf Faulheit. Das geht genau in diesen Punkt rein. Ja, wir sollen durchaus das Leben nicht nur sehen, du musst schaffe, sondern eigentlich geht es darum, auch uns bewusst zu werden, Philosophie und all diese Dinge. Über das wirklich Wichtige im Leben machen wir uns gar keine Gedanken, weil wir nur noch hetzen von einem Termin zum nächsten. Und ist das wirklich der Sinn des Lebens? Das sind wichtige Themen. Aber das, was ich nochmal sagen wollte, weil ihr immer von was habt ihr gesagt, dass die Maschinen das alles machen und sowas. Man muss einsehen, wir haben eine Blockchain-Technologie und die wird kommen. Und ich sage euch eins, auch die Lehrer, die jetzt verbeamtet sind und so, auch diese ganzen Bereiche werden sich vollkommen ändern. Ich bin ein gelernter Bankkaufmann. Hier werden hunderttausende Jobs freigesetzt werden, weil man in Zukunft mit dem Handy ruckzuck tippen kann und kann eine Überweisung geben. Wir brauchen die Banken in einigen Jahren nicht. In Zukunft kann es sein, dass du einen Lehrer hast und die Kinder sitzen zu Hause, ja, sicher zu Hause und können dann also den Schulunterricht verfolgen.
Ich muss aber auch sagen, das ist keine Gesellschaft, die ich haben will.
Darum geht's nicht.
Ich bin dafür, dass wir mehr Freizeit haben.
Aber du hast verstanden, was ich meine. Ja. Ich sage nur, ich will deutlich machen, dass hier es eine Veränderung geben wird, wenn es nach diesen Lobbys geht. Und das birgt Gefahren, ob ich das gut finde. Im Gegenteil, wir brauchen gute Psychologen und Pädagogen, die sich den jungen Menschen annehmen, dass sie auf den richtigen Weg kommen. Und das kannst du ja über so ein Fernstudium überhaupt nicht machen. Finde ich überhaupt nicht gut. Und wie du das vorhin gesagt hast, natürlich brauchst du auch einen sympathischen Menschen wie ihn jetzt, wo man miteinander diskutieren kann. Und das kann einen
Computer überhaupt nicht
überhaupt
wenn nicht ich Fußball im Radio höre,
dann will ich Leidenschaft. Natürlich. Und aber der Punkt nochmal, wo wir aufpassen müssen, und das wäre mir auch wichtig. Ich möchte nicht schon Antworten geben am Beginn einer neuen Entwicklung, sondern ich möchte die Menschen einladen, kommt zu uns und lasst uns gemeinsam etwas entwickeln, wo es vorangeht.
Das ist ganz wichtig.
Wir wollen nicht von Anfang Antworten geben. Wir wollen die Menschen auffordern, kommt zu uns und lasst uns gemeinsam diskutieren und dann geht es in die richtige Richtung.
Da hat uns Norbert ein bisschen verführt.
Dass wir über alle Themen reden. Tut mir sehr leid, aber wenn man das logisch
Aber wir sind uns im Ansatz einig. Ja. Es geht wirklich darum, dass die Menschen selbst aufstehen und auch selbst ihre Schlüsse ziehen und auch selbst die Entscheidungen treffen.
Der Wilhelm Liebknecht, für den ich einen 2,30 Meter großen Gedenkstein in Offenbach gesetzt habe, einer der Gründer der Sozialdemokratie.
Und der Papa von dem Karl Liebknecht.
Der Papa vom Karl. Der hat mal gesagt, Wissen ist Macht. Und das Erste, was der Job, den wir haben, ist, den Menschen das Wissen zu vermitteln,
ich sage immer, wir sind die Berater.
Was in den letzten Jahren gelaufen ist, dass sie überhaupt sich bewusst werden, all das, was diese Einzelfälle, wo sie drüber stolpern, wo sie sich ärgern, dass sie den Job verlieren und der andere verdienen dafür Millionen, dass sie den Job verloren haben, dass das alles ein Krieg ist, von dem der Buffett redet, das 1% gegen die 99%. Dieser Krieg findet schon statt, er sagt es deutlich. Wir sind in einem Kriegszustand.
Der hat nie aufgehört.
Und wir werden jeden Tag von Dr. Oetker Reklame im Fernsehen abgelenkt und von Soap-Sendungen. Aber wir müssten realisieren, was hier eigentlich läuft. Eigentlich dürfte im Fernsehen nichts anderes laufen wie, wisst ihr eigentlich, dass hier gerade ein Krieg stattfindet. Wir werden über jeden Krieg in der dritten Welt informiert, aber von den wirklich wichtigen Sachen, darüber redet überhaupt keiner. Und das ist das Wichtigste, was wir schaffen müssen, die Menschen darauf hinweisen, hier findet etwas statt. Und wir sind es, die darunter leiden. Und dann, wenn wir das geschafft haben und wir haben sie sensibilisiert, und dann müssen wir miteinander in einen Dialog treten und dann sagen wir, okay, hier einigen wir uns auf eine Richtung. Übrigens, du hast mich vorhin etwas gefragt. Ja. Du hast gefragt, quasi mit dem mit diesem Kampfbegriff, wie hast du das
formuliert? Klassenkampf.
Klassenkampf. Also ich möchte deutlich sagen, das ist natürlich ein belasteter Begriff, den ich nicht verwenden möchte. Das, worum es geht, ist, dass wir jetzt etwas Neues schaffen wollen mit den 99%. Und dann möchte ich nicht Leuten, die aus einer vielleicht anderen politischen Richtung kommen, das Gefühl geben, die Einrichtung setzt sich gleich durch. Weißt du, was ich meine? Es geht einfach hier auch ein bisschen um Feingefühl. Wie gehen wir miteinander um? Wir müssen überhaupt alle viel mehr Feingefühl haben.
Na, ich glaube, in dem Punkt hast du recht. Das ist sozusagen auch innerhalb unserer Gruppe, die wir hier in Leipzig haben, ist das immer das Thema, dass man mir sagt, du darfst nicht mit solchen Themen kommen. Ja. Wenn die Menschen selbst auf die Idee kommen, das so zu nennen, dann ist es so. Aber nutze du das nicht. Das ist wirklich
das Problem. Das Problem an der der Sache
ist, was Neues jetzt.
Ich habe das erlebt damals, ich war ja mal eine kurze Zeit nicht bei den Linken, da war ich nämlich bei den Piraten.
Was?
Ja, bis ich dann mitgekriegt habe, denen geht es bloß darum, dass die raubkopieren können und ihre Filme saugen und so. Da bin ich wieder ausgetreten. Aber das war jedenfalls so, dass diese Partei, die sich ja da immer noch in Neugründung befand, auch dieser Ortsverband da in Chemnitz, dass die also ganz klar gesagt haben, wir kommunizieren, dass wir weder links sind noch rechts, solange wir kein Parteiprogramm haben und solange das nicht irgendwie beschlossen ist, sind wir weder das eine noch das andere. So. Mhm. Dann kamen aber eben immer so Positionen heraus, die also ja, sich sehr wohl für das Wohl des Einzelnen, für Gerechtigkeit und so weiter stark gemacht haben, wo ich dann immer wieder gesagt habe, Leute, eben aus meiner fundamentalen, bösartig linken Gesinnung, die ich nun mal habe, für manche unserer Nuovisa-Zuschauer, dass es die Logik aus all diesen Wünschen, die man als Partei der Piraten hat, eigentlich nur lauten kann, dass man am Ende eher links ist als rechts. Denn, auch die Sache mit den Arbeitsplätzen, in dem Moment, wo immer mehr wegfallen und dem die Maschine gehört, der kriegt dann sozusagen, das, was das Produkt kostet und alle anderen zum Arbeitsamt, wird nicht funktionieren. Letztlich, da es ja keinen anderen gibt in dieser Wertschöpfungskette, kann es nur so sein, dass der Erlös den Leuten zur Verfügung gestellt wird, die nicht dafür gearbeitet haben. Und das ist nun mal, am Ende wird man das als Kommunismus irgendwie einstufen müssen.
Also, ja? Ich sage euch eins, wir leben in einer Zeit, wo ganz verrückte Dinge passieren. Beispielsweise wird ja immer gesagt, du hast es vorhin schön erwähnt, das Thema in den Koalitionsverhandlungen ist, dass möglichst viele Migrantennachzug und sowas, ja.
Ja, das ist die
Bevölkerung war. Leute, es war niemals, um das jetzt mal ganz deutlich zu sagen, weil da werde ich auch langsam sauer, es war niemals Ziel linker Politik, möglichst viele Menschen aus der dritten Welt nach Deutschland oder Europa zu bringen. Das war nie Ziel linker Politik, um das mal deutlich
zu sagen. Und zwar aus klaren Gründen.
Will ich mal ganz deutlich sagen. Ziel, wer wissen will, was Ziel linker Politik ist, der muss mal Willy Brandt lesen, der Nord-Süd-Dialog. Es geht uns, Ziel linker Politik ist es, den Menschen in der dritten Welt zu helfen, dass sie ihre Heimat nicht verlassen müssen. Ja, dass wir ihnen helfen müssen, dass sie dort ein selbstbestimmtes Leben leben. Unsere Konzerne nochmals sind es, die sie ausbeuten, die sie zwingen. Unsere Waffen sind es, die Ursache sind. Unsere Geheimdienste sind es, die das alles veranlassen. Unsere Politik und unsere Freihandelsabkommen. Wir müssen den Menschen helfen, dass sie Herr über ihre eigenen Bodenschätze werden, weil das ein reicher Kontinent ist, und dann kommen sie nicht zu uns. Aber uns wird erzählt, es wäre das Ziel linker Politik, möglichst viele Menschen aufzunehmen. Leute, wisst ihr eigentlich, wie viele Menschen gerade in Afrika unterwegs sind? Über 60 Millionen. Wir können doch gar nicht diese 60 Millionen alle hier aufnehmen. Wir müssen helfen, dass die Menschen dort leben können, wo ihre geliebten Familien sind, ihre Freunde, ihr Lebensumfeld. Und ganz ehrlich, ist es denn so schön, so lebenswert in einem Container zu wohnen hier?
Nein.
Was ein Quatsch. Und was uns hier einsuggeriert wird. Ich will nur sagen, es wird alles vollkommen verdreht, auch durch die Medien, auch im Bereich Wirtschaft. Das war jetzt nur mal ein Beispiel, um deutlich zu zeigen, wie alles so ein bisschen verdreht wird. Und da müssen wir mal wieder eine klare Linie bringen. Und das schaffen wir, indem wir in die Geschichte zurückgehen und deutlich machen, beispielsweise Willy Brandt, was ist eigentlich der Ursprung linker Politik? Und das ist vollkommen irre.
Also kannst Willy Brandt selbst ist nicht der Ursprung, will ich mal dazu sagen.
Ah ja, aber du weißt aber, schon.
Wenn ich mal kurz zwei Anmerkungen dazu sagen darf. Also erstens, was, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass tatsächlich politisches Asyl und Kriegsflucht.
100%.
In den Notsituationen müssen wir helfen. Wobei das Perverse ist ja, in dem Zeitpunkt, als zum Beispiel in Syrien das UN-Hilfswerk für Flüchtlinge berichtet hat, uns ist das Geld für Brot und Essen ausgegangen
so ist
in den
Flüchtlingslagern.
Hat keine interessiert.
Daran sehen wir doch, was hier los ist.
Ja. Zeitgleich haben sie im Libanon auch noch die Gelder gekürzt.
Ja. Genau, ja. Es ging nur um 4 Milliarden, ist lächerlich.
Ich kann mir vorstellen, dass wir zwei die Einzigen waren, die diese Meldung überhaupt geteilt und wahrgenommen haben.
Ich habe sie sofort auf Facebook geteilt und habe das kritisiert und habe gesagt, das wird zu großen Verwerfungen führen. Das ist ungeheuerlich. Kannst du bei Facebook auf meiner Seite sehen? Ich habe es sofort gesagt, vorausgesagt, was kommen wird.
So, und erst, wo das Elend hier an die Tür kommt, sind es plötzlich alles gute Menschen, die helfen wollen. Naja, das ist verlogen. Das ist bis zu einem gewissen Grad verlogen, wobei es natürlich auch klar ist, es gibt viele, die sich engagiert einsetzen, denen gebührt Respekt.
100%.
Absolut. Aber die Politiker hier, die große Fahne schwingen jetzt, die haben damals tatsächlich, denen war es egal, dass die Menschen da verhungern. So muss man es sagen.
Ja.
So, zweiter Punkt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch, sagen wir mal, Menschen gibt, die, sagen wir mal, zum Beispiel im Falle von Leipzig, sich für die Musik von Bach so sehr begeistern, dass sie dort leben wollen, wo Bach seine Werke schöpfte. Aus Japan, aus Afrika, aus Kuala Lumpur, vollkommen egal woher. Diese Menschen sind uns willkommen, absolut. Wir wollen irgendwann eine Welt haben, wo tatsächlich solche Interessen auch befriedigt werden dürfen. Warum denn nicht? Nur, wenn wir diese Welt haben, dann sind's ja, werden tatsächlich, so wie du sagst, die meisten Menschen werden dort wohnen wollen, wo sie geboren sind, dort, wo ihre Heimat ist, dort, wo sie sich wohlfühlen. Und das ist in der Tat das Ziel und ob man jetzt sozusagen noch links sagt oder nicht, ob wir dafür andere Begriffe mittlerweile brauchen. Aber das ist sozusagen das Ziel sozialistischer, sozialdemokratischer Politik immer gewesen. Wir wollen auf der gesamten Welt gleich gute, Betonung liegt auf gute Lebensbedingungen. Da hast du absolut recht.
Und du hast etwas Wichtiges, wichtiges Wort eben gesagt. Du hast das Wort Heimat gesagt. Und ich bin vollkommen.
Heimat ist was ganz Böses, ist rechts.
Das Volk auch.
Das
Volk
auch.
Das so erzähle ich dann mal.
Also meine lieben Freunde, das will ich euch sagen. Wenn der Vorstand der Linken sagt, dass der Begriff Heimat nichts in der politischen Diskussion zu suchen hat.
Haben die das gesagt?
Das müssen die gesagt haben. Dann bin ich vollkommen von den Socken. Also so sich das Wasser abzugraben. Ich frage mich, wo bleibt der Aufstand eigentlich der Linken? Die auch mal ihrem Parteivorstand in Berlin sagen, was habt ihr da eigentlich in den Tee getan?
Die sich einfach vor den Vorstand stellen und das Lied singen, unsere Heimat, das sind nicht nur die Vögel.
Das haben du und ich in der Schule gelernt.
Ich habe den Eindruck, Freunde, ich muss das jetzt mal wirklich sagen, ich habe den Eindruck, die Menschen sollen bösartig den Rechten, Anführungsstriche, in die Arme getrieben werden. Wenn ich die Aussagen der Politik sehe, wenn ich die Handlungsweise sehe, habe ich den Eindruck, man versucht regelrecht die Menschen in die Richtung rechts zu treiben. Und das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Ich finde das auch uns gegenüber, die eine ordentliche Arbeit leisten, nicht angemessen. Und ich finde es frech, wenn Leute wie Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht als rechts tituliert werden.
Blödsinn.
Sie vertreten das, was die Sozialdemokratie in den 70er Jahren geäußert hat. Das ist die Wahrheit. Wie verrückt ist unsere Welt denn eigentlich geworden? Dürfen wir denn nicht mal, du kommst ja, Leipzig kommst du, ne? In der früheren DDR, ne? Seid ihr doch auch vorm Fernseher gesessen und habt euch gefreut, wenn ihr im Zweierbob oder Viererbob eine Goldmedaille geholt habt.
Also ich oder, nicht, ich interessiere mich nicht so für
Fußball. Ja, aber als ihr damals gegen uns gewonnen habt, 74 bei der Fußball-WM, da habt ihr also alle gejubelt. Ich will nur sagen,
ich habe immer bei der Sowjetunion
gejubelt. Heimatgefühl, viel stärker.
Kann ich gut verstehen.
Wir hatten viel stärker ein Heimatgefühl, als es heute
zu sagen, wäre nicht links oder sowas, ist doch vollkommen gestört.
Ja.
Das war auch, also bei der SED war das durchaus links, sage ich jetzt mal, ein Heimatgefühl zu haben. Ich finde das vollkommen unhistorisch. Ich finde hunderte Belege dagegen. Ich wollte nur sagen.
Ja, wir lecken jetzt wieder unsere Wunden.
Nein, oder? Nein, nein. Ich wollte es deutlich machen. Also hier
So kann es also nicht sein, was die Linke gesagt hat. Das geht in die ganz falsche Richtung. Im Gegenteil, wir müssen die Arme breiter weiter ausfahren und nicht versuchen, uns auf immer kleiner zu machen, die Schnittmenge. Wir brauchen eine große Schnittmenge. Darum geht es. Es geht darum, wir sind die 99% und das 1% macht eben gerade wirklich eine Politik, die gegen die Interessen der breiten Bevölkerung sind. Und da geht es nicht nur um Arbeitslose und Hartz-IV-Empfänger, da geht es auch nicht nur um Arbeiter, da geht es auch nicht nur um Angestellte. Ich will es jetzt mal ganz deutlich sagen, da geht es sogar um Millionäre. Wer glaubt, dass er hier eine Million auf dem Konto hat und er würde geschont werden, der ist hier auf einem ganz falschen Trip. Deutlicher kann ich es nicht mehr sagen. Das, was hier stattfindet, ist eine Konzentration der Macht und der Mittelstand wird seit 30 Jahren systematisch weggebolzt. Und wenn die glauben, sie würden überleben,
ne? Gut, haben
das
wir
kann man nicht oft verstanden? Genug wiederholen, ja?
Ja.
Nein, das ist der zentrale Punkt, der begriffen werden.
Das ist
komplett, aber wir langweilen ja unsere Zuschauer, genau. Die können ja zurückspulen und sich das nochmal anhören.
Politiker zu Recht, werden viele sagen. Also okay. Gehen wir mal nochmal aktuelle Probleme. Handelskrieg. Trump fängt an, sagt 20% auf Stahl, 25% auf Stahl, 10% auf Alu, ja. Die Europäische Union zieht nach und sagt, okay, dann besteuern wir jetzt hier euren blöden Bourbon Whisky, der übrigens viel schlechter schmeckt als der irische, davon abgesehen. Und Harley Davidson werden jetzt auch viel teurer hier. Dann werden als nächstes die USA sagen, okay, dann könnt ihr euren französischen Käse lassen, wo er ist und so, ja. Welche Rolle nehmen wir jetzt da ein?
Ich wünsche da viel Spaß.
Ja. Also Siemens produziert ja die Gasturbinen jetzt demnächst in den USA.
Ich habe heute interessanterweise in den Nachrichten gehört, dass die amerikanischen Autos dreimal so hoch besteuert werden oder viermal so hoch besteuert werden wie die deutschen in den USA. Wer weiß das schon von uns? Ich habe das heute das allererste Mal gehört. Und wenn es so ist, dann muss ich sagen, bin ich sehr überrascht. Und dann kann ich verstehen, dass Herr Trump da gerade ein bisschen angesäuert ist. Und ich will nur sagen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu vorschnell gleich wieder das Colt rausholen, ja, und jemanden abballern. Wir müssen uns wirklich immer hinterfragen, wie ist die Gefechtsfeldlage? Und dann können wir reagieren. Ich kann es so nicht sagen. Ich kann nur sagen, das habe ich heute gehört. Wenn es so ist, dann kann ich nachvollziehen, da muss was passieren. Das Entscheidende ist Folgendes. Der Trump hat eins verstanden. Was ich vorhin auch sagte. Autos kaufen keine Autos. Und der möchte für die amerikanischen Arbeiter die Möglichkeit schaffen, dass sie auch wieder in Lohn und Brot sind. Dass sie Geld verdienen können, dass sie konsumieren können. Schaffen die das nicht, wird es ein böses Ende nehmen. Und wir müssen genau das Gleiche hier auch machen. Das heißt, ich habe nichts dagegen, dass wir weltweit miteinander Handel betreiben. Alles gut. Nur wir machen hier teilweise so verrückte Sachen, sage ich jetzt mal, wo Dinge, die wir auch hier produzieren könnten, nur weil wir die Menschen in Asien, weil sie dort besser auszubeuten sind, ja, wo sie dort unter unwürdigen Zuständen arbeiten müssen. Also wenn ich schaue, ich habe mal einen Bericht über Apple gesehen, es ist eine Katastrophe und das muss man doch nicht alles unterstützen. Und ich würde mir also durchaus wünschen, dass wir also begreifen, Autos kaufen keine Autos, ist so.
Aber habt ihr eigentlich mitbekommen, wie wirklich genial die Amerikaner uns Europäer übers Ohr gehauen haben. Ich finde das genial. Es wird also verhandelt über zwei Freihandelsabkommen, TTIP und CETA.
Okay.
Ja? Dann richtet sich die Wut der Menschen gegen diese Abkommen zu Recht. Da gibt es vieles, was aus sozialpolitischer Sicht und auch aus wirtschaftspolitischer Sicht überhaupt nicht tragbar ist. Jedenfalls gibt es diese Wut. Und dann gibt es die große Siegmeldung TTIP kommt nicht. Mhm. Also der Freihandelsvertrag mit den USA kommt nicht.
Mhm. Aber CETA setzen wir schon mal in Kraft.
Aber CETA schließen wir ab und setzen in Kraft. Was bedeutet das aber? Was man wissen muss, es gibt ja auch noch NAFTA. Also sprich, die amerikanischen Konzerne haben alle problemlos einen Zweitsitz in Kanada.
Selbstverständlich.
Das heißt, die haben über Kanada, über diesen kleinen Umweg, der sie nichts kostet, haben sie freien Zugang zu den europäischen Märkten. Die Europäer haben aber nur Zugang zu dem kleinen kanadischen Markt. Mhm. Ja? Sprich, die US-amerikanischen Konzerne haben ganz Europa mit 400 Millionen Einwohnern. Europa hat im Gegenzug dazu 25 Millionen Kanadier, die es zollfrei beliefern kann. Wunderbar, also ich finde es genial. Ich finde es genial.
Wisst ihr eigentlich, die SPD-Grundwertekommission hat zu diesem Thema etwas gesagt. Und es wurde über die Medien 0,0 berichtet. Bemerkenswert. Auch innerhalb der SPD wurde das 0,0% kommuniziert. Ich möchte es mal zum Besten geben. Die Grundwertekommission der SPD, und das sind die, wo das Herz an der richtigen Stelle steht, Grundwert, ja, Basis. Und die, alles gescheite Leute, und die sagen, bei den Freihandelsabkommen geht es nicht um Pro- oder Contra-Amerika. Da geht es auch nicht um Freihandel, ja oder nein, sondern es geht darum, wer in Zukunft das Sagen haben wird. Die vom Volk gewählten Abgeordneten oder die Konzerne. Und damit sind wir exakt bei unserem Prozent, also bei unserem Prozess, ja, bei unserer Diskussion, die 99% gegen die 1%. Das ist genau das, hat die Grundwertekommission gesagt. Und es wird schon gar nicht mehr transportiert. Es ist ein Skandal.
Das habe ich auch so immer mal Leuten hören, so zwischen den Zeilen, dass es letztlich geht um Sachen wie Kündigungsschutz, Vorzahlung im Krankheitsfall und solche Sachen. Ja, wenn vielleicht kann das mal einer von euch erklären, inwiefern das bei TTIP zur Disposition steht.
Der Hauptkritikpunkt, und das ist die gute Nachricht des Tages, die Hauptkritikpunkt war natürlich die privaten Schiedsgerichte. Da hat jetzt also das höchste europäische Gericht gesagt, die werden definitiv nicht kommen, die sind nicht rechtens und wir lassen uns unsere Rechte nicht beschneiden. Recht haben sie. Sieg für uns. Super Sache. Das war die Hauptangst, die alle hatten. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sehen, dass es ja nicht nur CETA und TTIP gibt. Es gibt ja auch die Diskussion im Teaser. Mhm. Das ist noch lange nicht vom Tisch. Und da geht es dann also zum Beispiel das, was in Krankenhäusern läuft, Privatisierung von Wasser. All diese Sachen, darüber müssen wir reden. Wir müssen sehen, dass inzwischen schon 30% in Deutschland Wasser privatisiert ist. Das ist ein großes Problem, ein Riesenproblem. Der Siebert hat es also in seiner Sendung das letzte Mal gebracht. Wir müssen also hier wirklich achten drauf. Es wird große Veränderungen geben für die Menschen. Große Veränderungen. Und nichts passiert für die kleinen Leute da zum Vorteil.
Nichts. Das ist wohl wahr, ja.
Und wirklich, der Oscar Lafontaine und die Sarah sind die einzigen, die sich über diese Themen, die wir jetzt heute diskutiert haben, öffentlich auch mal Gedanken machen und die Dinge kritisch hinterfragen. Den beiden gehört wirklich also da die höchste Anerkennung. Da, wo andere alle schweigen, tun die diese Themen aufreißen. Und
das sind Vordenker.
Oscar war schon immer ein großer Vorsdenker. Und ich hatte es vorhin, als du mich also da abgeholt hast vom Bahnhof, habe ich dir gesagt, der Oscar hat 25 Jahre lang die Programmatik der SPD bestimmt. Der hat die ganzen Programme geschrieben. Und erst als er weg ist, konnte diese Partei leider in diese neoliberale Schieflage kommen.
Ja, das stimmt doch nicht. Das stimmt doch nicht ganz. Also, das ist wieder Wunden lecken und ich sage nur einen Satz dazu. Aber die SPD hat doch nun wirklich schon eine 140-jährige Geschichte des... Sag mal Verrats.
Nein, so wollen wir das
nicht verraten.
Ja, genau.
Also, wisst ihr, das ist gut, dass ihr das sagt, weil
Verräter.
So kann man das deutlich machen, dass es natürlich Quatsch ist. Ne? Weil wir reden hier von 463.000 Menschen und Verallgemeinerungen sind das Schlechteste, was wir brauchen. Das, was wir brauchen, ist eine konkrete Kritik. Der hat einen Fehler gemacht und wo du ihn direkt greifen kannst. Ne? Wenn einer zum Beispiel sagt, wir sind also gegen Krieg und all das und dann macht er plötzlich Kriegsbewilligung der Kriegskredite, dann kannst du ganz konkret den Parteivorstand an diesem Punkt kritisieren. Mhm. Wenn einer sagt, wir sind gegen die 2% Erhöhung beim Rüstungsetat, wie die NATO das will, und still und leise machen sie das dann doch im Koalitionsvertrag, dann kannst du
Olaf,
das konkret sagen.
Aber die, Olaf, aber wenn du alle, 450.000 Sozialdemokraten sind definitiv in Ordnung. Ja? Aber, genau. Aber die Frage ist, warum kommt bei euch immer so eine Parteiführung raus?
Ja? Das kann ich, das kann ja, ich das dir ist sagen. Die Frage. Das kann ich dir sagen. In einem anderen Beitrag hier habe ich vorhin erzählt, in Großbritannien bei der Labour Party hatten wir die Situation, dass die Labour Party die Mitglieder selber entscheiden konnten, wer der Parteivorsitzende ist. Mhm. Und dann sind 200.000 Menschen zusätzlich eingetreten. Der Corbyn wurde gewählt. Mhm. Ein klasse Typ, genau in unsere Richtung, sage ich dir.
Kann sein,
und,
ja.
Und sein. Ja, absolut. Und dann haben sie ihn versucht, das Establishment ihn auseinanderzunehmen. Die Medien auch, haben schön zusammengespielt. Und dann hat er gesagt, wisst ihr was, dann machen wir eine Neuwahl. Und dann sind nochmal 100.000 eingetreten. Mhm. Inzwischen sind 300.000 Leute neu eingetreten und die Partei wird vollkommen neu aufgestellt. Die neuen Mitglieder übernehmen jetzt die Position im Parteiapparat und so kann
das
sich alles ändern.
Das heißt, du sagst, dass in der SPD zu wenig innerparteiliche Demokratie ist.
Ich sage, dass wir feststellen, dass wir die Situation
die haben, zu wenig
Einfluss dass die Andrea Nahles nach dem Rückzug vom Schulz gegen die Parteisatzung durchgesetzt werden sollte und dass das nicht sehr basiskonform ist. Das heißt, die Parteibasis wurde hier wirklich versucht
auszulenken. Absolut, aber was ich sage, und das ist immer noch Wunden lecken, aber du musst doch sehen, das ist doch wirklich schon immer so. Irgendwie kam der Noske hoch, ja, dann gab es noch so einen Polizeipräsidenten, der im Berliner Wedding auf Arbeiter geschossen hat, ja, und so weiter und so fort.
Aber so gewinnst du doch jetzt keine Sammelbewegung.
Ich sag doch, das ist
Wunden lecken.
Das ist doch auch für die Sammelbewegung wichtig, dass bei uns jetzt auch nicht wieder derselbe Mist rauskommt, dass sich 99% sammeln und dann
kommt
steigen
Andrea
da
irgendwelche
Führungspersonen auf, denen wieder irgendein Regierungsrat auf die Schulter klopft und die sind wieder Feuer und Flamme für den alten Mist.
Also nochmal, das, was wir brauchen, und da, das hast du auch von selbst gesagt, ist nicht Wunden lecken. Das, was wir brauchen, ist eine Analyse, was ja momentan in den letzten 20 Jahren schiefläuft, ist das, was Buffett sagt. Das ist gesagt worden, das ist der Fakt. Und dann müssen wir mit den Menschen, die dann zu uns kommen und gemeinsam mit uns was machen wollen, dann müssen wir schauen, wie wir Konzepte entwickeln nach vorne. Das ist der entscheidende Punkt. Was der Noske mal gemacht hat oder was der Karl Liebknecht, ist 100 Jahre her, das
also,
ist vorbei.
Aber wir brauchen ja sozusagen, vorhin haben wir festgestellt, wir wollen...
wir wollen nicht wieder in dieselben...
Genau, und wir wollen, dass die Leute mehr basisdemokratisch sind.
Genau. Das auf jeden Fall.
Wir wollen also erstens mal den Bundeskanzler selbst wählen, Schrägstrich in, muss man immer dazu sagen. Und ich denke, wir brauchen auch ganz neue Gremien, denn es reicht dann nicht aus, hier irgendwie Basisgruppe, einmal jeden ersten Freitag im Monat trifft man sich mal oder so, sondern das muss irgendwie alles online stattfinden. Ja?
Da spricht der Pirat.
Ja,
nein. Aber das ist vielleicht sogar eine gute Erfahrung.
Ich habe vorhin etwas angesprochen mit dieser Blockchain-Technologie, die wirklich sehr, sehr sicher ist und wo du wirklich jedes einzelne Mitglied, wo du die Basis abstimmen kannst, direkt über Entscheidungsprozesse. Und das ist natürlich revolutionär. Das bedeutet, du kannst wirklich die Menschen von ganz unten über Themen ganz oben mitentscheiden lassen. Und das macht dann Politik sehr spannend und erfahrbar. Und das unterscheidet uns dann als neue 99% Bewegung von allem, was es momentan gibt. Das wird für viele Menschen ein Anreiz sein, zu sagen, hey, die meinen es ja echt ernst. Also, die wollen uns ja wirklich mitmachen lassen.
Wenn man das
tolle Sache.
Komplett basisdemokratisch auf technologischer Ebene hinkriegt, wäre das auf jeden Fall eine Neuerung. Ich als Parteiloser kann eigentlich keine Partei ernst nehmen, wo ich das Gefühl habe, dass ich nicht ernst genommen werde von denen.
Genau.
Wenn ich das Gefühl habe, da geht es im 100%. Prinzip nur um... Also wir sind auch bis ins letzte Detail ausgeklügelte politische Konzepte als Wähler. Ja. Ja, nicht egal, aber ich kann sie ja eh nicht überblicken. Was ich will, ist Authentizität. Genau. Ich will nicht irgendjemanden, der mir die ganze Zeit irgendwas erzählt, was ich eh nicht verstehe oder nur im wenn ich es analysiere, verstehe. Sondern ich will ernst genommen werden. So, und das vermisse ich in jeder Partei. Und ich glaube, das ist das, was die AfD, glaube ich, geschafft hat, dass sie zumindest vielen Wählern suggerieren konnte, dass sie ernst genommen werden. Mhm. Das hat da, glaube ich, viel Zulauf bekommen. Und was ich auch 2014 bereits, was mir wirklich klar wurde, als ich die Medien über dieses neue Montagsmahnwachen-Phänomen auf einmal sagt, was ist das denn? Das kennen wir gar nicht. Das müssen wir jetzt erstmal einordnen. Mhm. Und das wurde meiner Meinung nach, naja, es ging halt völlig daneben, aber nicht nur von Massenmedien, sondern von den, meiner Ansicht nach, auch von vielen Organisatoren selbst wurde das falsch eingeordnet.
Aber weil du das gesagt hast mit der AfD, das ist natürlich ein super Beispiel, wo man sieht, wie die Leute sich irren können. Eine Partei, die vollkommen neoliberal ist, voll genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir wollen eine Politik für die Menschen machen und die wollen eine Politik machen, genau für das Establishment. Die machen wollen ein Arbeitslosengeld quasi haben, wie in den USA. Ja? Das ist ja vollkommen irre. Das will doch in Deutschland, in Europa kein Mensch. Und das wissen die Leute überhaupt nicht.
Unser größter Feind ist nun mal die Politologie
und die funktioniert. Und da siehst du mal, wie die Leute begeistert sind. Und du sagtest ja auch suggerieren. Ja, das wird suggeriert. Aber die Realität ist ja eine ganz andere. Es gab mal ein Interview von Frau Petri, eine Pressemitteilung. Da haben die diskutiert und da wurde sie gefragt, inwiefern sie denn eine Verbindung AfD und Front National hat. Da sagt die, das sind ja Sozialisten, die wollen ja für die Kleinen, wir sind eine Wirtschaftspartei, wir sind Neo. Boah, dachte ich, brutal. Also, nee, das muss man einfach verstehen.
Frau Petri hat ja auch gesagt,
für die kleinen Leute sind die
dass nicht, das Hartz IV nicht auskömmlich ist, um davon zu leben. Das heißt, sie will es noch weiter senken.
Brutal.
Damit jemand, der darauf angewiesen ist, alles am Ende machen muss.
Ja.
Ne?
Irre. Aber das ist halt klar, das kann man das jetzt zur AfD sagen, aber das ist ja nicht der Grund, warum die so viele Stimmen bekommen haben. Ich glaube, der Grund ist tatsächlich, dass eben viele die AfD noch irgendwo als authentisch wahrnehmen, im Vergleich zu allen anderen Parteien.
Wahrnehmen.
Ist meine Wahrnehmung
meine
so. Ums Wahlprogramm geht es dabei gar nicht. Ja, es geht eigentlich immer nur um die Menschen, die man wählt. Ja. Das weiß eigentlich auch jeder. Du wählst eine Person und nicht irgendein Programm.
Aber wenn ich irgendeinen Mist kaufe im Laden, irgendein Elektronikgerät oder wenn ich zur Bank gehe und irgendeinen Vertrag abschließe, dann lese ich doch das Kleingedruckte. Also
das kann so ein Wähler eben nicht.
Das ist halt aber verantwortungslos,
was ich sagen wollte, Politik zu machen. 400.000, 500.000 Mitglieder, das klingt vielleicht viel, aber ich glaube, was alle Parteien inklusive der AfD hat es vielleicht im Ansatz irgendwie mitbekommen, völlig unterschätzen sind diese Millionen von Menschen in Deutschland, die sich nicht ernst genommen fühlen, weil sie, egal auf welchem Thema, eine andere Meinung haben. Ich zum Beispiel, ich bin halt der Verschwörungstheoretiker, der die offizielle Version vom 11. September ankreidet. Mhm. So, es gibt keine Partei, die mir in dieser Sache eine Stimme gibt, sondern ich werde von jedem, der irgendwie sich als Parteimitglied zu der Sache äußert oder eben von Massenmedien als Vollspinner dargestellt. So.
Ist das so?
Und das ist so, ja.
Und das würde ich so nicht sehen.
Also das ist ja das, was ich sagte. Es gibt Millionen von Menschen in Deutschland, die so denken wie ich. Die, und keine Partei ist in der Lage, die abzufangen. Keine.
Ja.
Also bis jetzt macht es keine.
Naja, es gibt auch niemanden, der einfach dein Recht, gewisse Sachen, die nicht endgültig bewiesen sind, anders als der Holocaust
hinterfragen zum Beispiel,
hinterfragen. Das ist ein ganz normales Menschenrecht und mir sind die sozusagen die sogenannten Verschwörungstheoretiker, die sind mir lieber als diejenigen, die alles glauben, was in der Zeitung
steht. Keine Partei greift das auf.
Das sind kritische Zeitgenossen.
Die es zuerst macht, gewinnt im nächsten Rennen wirklich viele Stimmen.
Aber ich glaube, dass das alles nicht die Themen sind, die die Leute wirklich drängendst bewegt. Das, was die Leute
bewegt, wird unterschätzt
sein. Ist das schon. Aber das Hauptthema ist doch, dass das 1% nochmal einen Krieg führt gegen uns. Und ich sage euch eins: Wir können hier über die SPD reden, wir können über die Linken reden, wir können über die AfD reden, können wir alles machen. Aber wir haben bei uns einen Mann, ne, innerhalb der SPD, der hat auch eine Bewegung gegründet, die Mutigen.
Mhm.
Ja?
Die Mutigen.
Die Mutigen. Und da hat er gesagt, wir sind die, auf die wir gewartet haben. Und das möchte ich allen Menschen mitgeben.
Wir sind die, auf die wir gewartet haben.
Wartet nicht auf den Parteiapparat der AfD oder der SPD und der Linken und der Grünen oder der CDU oder der FDP. Wartet auf die bitte nicht. Sondern werdet jetzt einfach bewusst, was der Herr Buffett sagt, und lasst uns jetzt gemeinsam aktiv werden, überparteilich. Wir dürfen uns das nicht gefallen lassen. Wir müssen vor die Tore der Konzerne. Ich möchte euch an eine Sache nur ganz kurz erinnern. Als dieser Glyphosat-Skandal war, wo wir seit Jahren hin und her machen, wird es nochmal genehmigt oder nicht. Und dann stellt sich der Herr Schmidt hin und sagt, die Koalitionsvereinbarung ist mir vollkommen wurscht. Mir ist vollkommen bewusst, was die Umweltministerin sagt. Ich stimme jetzt einfach mal zu. Genau. Daran siehst du den Einfluss der Industrielobby.
Ja. Ja, gut.
Wir müssten uns sofort hinstellen vor die Tore von Bayer und müssten demonstrieren und müssten sagen, mit uns nicht. Ich möchte euch das kurz erzählen. Ich bin im letzten Jahr gefahren hinter Neapel. Okay? Und als ich zurückkam, war keine Fliege an meinem Auto.
Ja.
Wir haben 70% Insektensterben,
ja.
70% Bienensterben.
Das ist ein wichtiges Thema, weil...
Haben wir auch schon ganz oft hier angesprochen.
Und wenn wir nicht schnallen, was hier gerade aus dem Lot geht, und das beschäftigt die Leute wirklich.
Mhm.
Und diese Ohnmacht gegenüber diesen Konzernen, das ist das, ich kann es nur immer wieder sagen, das ist das, was den Leuten wirklich sehr auf die Eier geht. Da müssen wir jetzt mal auf den Tisch hauen. Und nochmal, der Oskar und die Sarah sind die Einzigen, die diese Themen anreißen, und sie berufen sich auch immer wieder
auf... Ja, die sind auf, nicht die Einzigen,
aber, ja, aber die in diesem Establishment.
Medienwirksam.
Ja, medienwirksam.
So. Und ansonsten wissen wir ja schon seit... Wacht auf, verdammt, dieser Erde.
Genau.
Es rettet euch kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, kein Tribun.
Das
auch wir übrigens
wahr.
Nicht.
Das sondern ist sehr wahr. Die Menschen müssen selbst aktiv werden.
Also ich habe leider nicht die Erfahrung gemacht, dass das den Großteil der Menschen in... auch nur ansatzweise tangiert, ehrlich gesagt. Viele wissen, klar.
Dann übersehen Sie die Konsequenzen noch
richtig,
nicht.
Richtig, ja, aber es ist, ich habe einen Film über das Bienensterben gemacht. Ist 10 Jahre her. Hat
mehr.
Keinen interessiert.
Aber das hat sich geändert. Ich habe dieses Video, wurde sofort 30
Tage... Film drüber gemacht.
Also ich habe vor 10 Jahren im Prinzip das, was die EU vor 2 Wochen offiziell bestätigt hat, dass Neonicotinoide in den Pestiziden fürs Bienensterben verantwortlich sind. Das ist seit 10 Jahren bekannt. Jetzt, seit 2 Wochen ist es offiziell. 10 Jahre vorher war ich nur der sonst was behauptet. Das Bewusstsein ist eben nicht da. Also bei also ich kann es nicht wahrnehmen.
Manchmal habe ich auch das Gefühl, das Problem
ist eben, dass die Politiker in meiner Wahrnehmung, die wirklich den ganzen Tag reden, ohne was zu sagen. Und das ist das Problem. Es werden die wirklich wichtigen Themen, und dazu zähle ich die Flüchtlingskrise für mich persönlich nicht. Das ist kein Problem, was wir haben. Die alternativen Medien oder ein Teil davon tut so, als wäre das größte Problem, was wir haben, verkennt dabei völlig, was wir vorhin schon gesagt haben, dass das nur ein Blowback ist, diese Flüchtlingswelle.
Das ist das Ergebnis von
Richtig, das wird einfach mal ganz ignoriert. Dann findet halt ein verbaler Protektionismus statt. Das gießt natürlich Öl ins Feuer, die Rechtspopulisten gewinnen jetzt überall, jetzt Italien und nach und nach bröckelt das. Natürlich ist das gesteuert, wenn man das mal über längere Zeiträume von oben betrachtet. Aber was ich vermisse, ob das so eine neue Sammelbewegung dann irgendwie machen kann, wirklich die wirklich ernsten Themen ansprechen. Und dazu gehören so Stichpunkte, die werden von jeder Partei ausgeklammert. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel auch die Frage, was wir zum Beispiel unter jedem unseren Video als Kommentar, egal worum es in dem Video geht, bekommen wir verfassungsgebende Versammlung als Kommentar. So, den Leuten geht es im Prinzip um diesen Paragraphen, Verfassung nach Wiedervereinigung.
Ach, das ist jetzt verständlich.
Thematisieren absolut wenige Politiker. So, dann dieses Artensterben ist ein Thema, wird von der Politik größtenteils ausgeklammert. Es gibt zwar NGOs und so weiter. Ich frage mich, die Grünen, die sagen dazu relativ wenig. Und eben dieses Thema, ist eben, was ich vorhin schon sagte, das Thema, wenn Leute nicht ernst genommen werden, wenn Leute in die Klimapolitik kritisieren. Ich will jetzt nicht sagen, den Klimawandel leugnen. Das wird ja dann immer in den Medien draus gemacht. Niemand leugnet den Klimawandel, sondern es wird die Politik und die Wissenschaft dahinter im Prinzip analysiert und festgestellt, was die Klimapolitiker behaupten, ist das Gegenteil von dem, was die Klimawissenschaftler sagen. Mhm. Das ist ein Problem. Und wer das aber zum Beispiel äußert oder publiziert, wird als Spinner abgetan. Mhm. Keine Partei ergreift für diese Menschen Partei. Und da frage ich mich, was machen die Parteien eigentlich? Und ich komme halt immer wieder zu der Erkenntnis, eine Partei ist einfach nur so ein Sammelbecken von machtgeilen Leuten und die am machtgeilsten sind und bereit sind, die größten Opfer zu bringen oder über die meisten Leichen zu steigen, die kommen halt ganz hoch auf den Leichenberg, der es dann am Ende ist.
Weißt du, was ich ganz wichtig an deinem Beitrag jetzt finde? Ich muss ja nicht mit allem, mit dem, was du jetzt gesagt hast, einer Meinung sein. Aber das, was wirklich ein Skandal ist in unserer Gesellschaft ist, und das habe ich in den letzten Jahren zunehmend festgestellt, dass Leute abgestempelt werden, wenn sie eine andere Meinung haben, und dass man auch innerhalb meiner Partei, ne, wenn du in diesen Foren bei Facebook oder so bist, dass man sagt, mit denen redet man nicht. Wie kannst du mit einem von der AfD dich überhaupt unterhalten, wie kannst du überhaupt mit dem befreundet sein? So weit sind wir schon.
Ja.
Ich will es jetzt mal ganz deutlich sagen. Ich war in einer Kommission der SPD Hessen Süd, als die Republikaner sehr stark geworden sind. Und das Ergebnis dieser Kommission war, wir müssen dorthin gehen, wo die Republikaner stark sind, und wir müssen mit den Menschen reden. Das haben wir gemacht, und nach einem Jahr gab es die Republikaner bei uns nicht mehr. Die waren vollkommen entzaubert. Das heißt, genau das Gegenteil von dem, was wir momentan machen, redet mit denen nicht. Das, was hier momentan stattfindet, ist, dass man versucht, einen Keil zwischen die Gesellschaft, zwischen die Menschen zu treiben, und dann redet nicht miteinander. Wir brauchen genau das Gegenteil. Das ist die Lehre aus 1933. Wir müssen miteinander reden und nicht übereinander.
Ich würde gerne einhaken an der Stelle, ganz wichtiges Thema, wo wir gerade dabei sind, Thema Keil treiben. Während wir hier reden, ich habe es gerade gesehen als Schlagzeile, tritt jetzt in diesem Moment gerade Theresa May vor die Fernsehkameras, und die britische Premierministerin beschuldigt jetzt gerade in diesem Moment Moskau offiziell an der Vergiftung von diesen beiden Leuten.
Ein Elend.
Ja. Wie geht es weiter?
Oh, ja. Sie hat doch angekündigt, sollte sich der Verdacht erhärten, macht sie was wahrscheinlich jeden britischen Fußballfan wirklich das Herz bluten lassen wird.
Nicht
sie
zur WM.
Die WM echt? Boykottieren. Oh, ja, also ob sie da noch mal wiedergewählt werden wird.
Möge sie es bitte tun. Also ich kann nur sagen, dieses Russland...
Wolltest du darauf hinaus?
Im Prinzip, ja.
Also wie wird unser Verhältnis zu Russland sein? Wie werden wir uns außenpolitisch sozusagen aufstellen?
Da können wir jetzt auch Heiko Maas ins Spiel bringen, weil der wurde bis jetzt ein bisschen ignoriert.
Das ist mal klar, als Sozialdemokrat
ist eine Schande.
Als Sozialdemokrat bin ich sehr stolz über die Ost- und Entspannungspolitik von Willy Brandt, Egon Bahr, die dann auch fortgeführt wurde von Helmut Schmidt, zu Russland vor allem auch. Im Zweiten Weltkrieg sind 20 Millionen Russen gemordet worden. Keiner hätte nach Gorbatschow gedacht, dass wir nochmal in ein solches Russland-Bashing kommen. Und ich bin 100% der Meinung,
meines früheren Vorsitzenden Platzek. Wir müssen Angst haben vor einer Entfremdung zu Russland. Das ist das Schlimmste, was uns passieren könnte. Wir müssen im Gegenteil den Dialog suchen, hier genauso wie das, was, wo ich sage, in unserer Gesellschaft müssen wir auch mit Russland machen. Wir müssen miteinander reden und wo wir Probleme haben, müssen wir sagen, da haben wir ein Problem. Aber diesen Quatsch jetzt, ja, mit diesen zwei armen Menschen, die da vergiftet worden sind, ja, ich kann wirklich, ich kann diese Dinge bald nicht mehr ertragen.
Also wenn ich ein westlicher hören, Geheimdienst wäre, ich würde genau das tun.
Genau.
Zwei Leute vergiften, ja, von ja, denen der eine mal irgendwie russischer ja, Spion war, dann ja, kannst du...
Oh, also es hat sich, so es hat sich bis jetzt ja, in keinem einzigen Fall gerichtsfest bewiesen.
Ja, ja,
ja, ja. Dass Politkowskaja irgendwas mit Putin zu tun hat, also, hat sich nicht erwiesen. Also. Berezovsky hat einen Selbstmord begangen nach Scotland Yard. Trotzdem wird es immer noch Putin in die Schuhe geschoben. Also man könnte heulen. Aber du, ja, du hast absolut recht. Europa verspielt seine Zukunft dadurch. Ja. Und es wird durch diesen Konflikt mit Sicherheit einen lachenden Dritten ja, geben. Es wird aber nicht Europa und nicht Russland sein. Und
ja, auch in dem Zusammenhang, um nochmal die Palette der Menschen, die sich von der Politik nicht vertreten zu fühlen, zu erweitern, sind die Droschka-Fahrer, die ja nun wirklich überhaupt nichts anderes im Sinn haben, als zu 200, 300, 400 ein, zwei, drei Wochen nach Russland zu fahren, dann, ja, im Prinzip eine schöne Urlaubstour zu machen und eine Völkerverständigung zwischen Deutschland und Russland zu verbinden. Was machen deutsche Politiker und deutsche Medien mit den Leuten? Die als Vollspinner diskreditieren, ja, homophobe, pro-russische Fake-News-Aktivisten, so nach dem Motto.
Also, ich muss wirklich sagen, also gerade mein Freund Uwe Schattauer, ja, wie da der fertig gemacht worden ist, hat mich, als ich das im Fernsehen gesehen habe, zu Tränen gebracht. Wenn man nicht mehr ein gutes Verhältnis zu Menschen aus einem anderen Land haben darf und das sofort so kritisiert wird, das ist schlimm. Sicherlich wird auch von der Seite aus Russland auch eine gewisse Propaganda gemacht. Das vollkommen unkritisch zu sehen wäre Quatsch. Jeder vertritt seine Interessen, du vertrittst deine, ich vertritt meine, ihr vertritt, das ist das Normale. Davon geht jeder aus. Ist selbstverständlich. Und die russische Seite vertritt knallhart ihre Interessen. Mhm. Ich wünschte mir, Frau Merkel würde knallhart mal die deutschen Interessen vertreten. Ist es so? Das sehe ich doch überhaupt nicht. Sehe ich doch überhaupt nicht. Und das ist also ein Punkt, wo ich wirklich sagen muss, jede Art von Völkerverständigung, jedes Miteinanderreden innerhalb der Gesellschaft oder zwischen Ländern ist immer positiv. Und als Sozialdemokrat kann ich nur sagen, noch einmal, das war das Ziel von Entspannungspolitik und das Ergebnis war Gorbatschow und war dann in Konsequenz die deutsche Einheit. Das ist wahr. Und jetzt versucht man von den Medien, das genau andersrum zu machen. Und das kann ich nur sagen, das kann ja nur im Verderben enden. Und wir sind die, auf die wir gewartet haben. Wir dürfen uns das nicht gefallen lassen. Übrigens gibt es auch hier klare Umfragen. Die Mehrheit der Deutschen unterstützt so ein Russland-Bashing überhaupt nicht. Denn viele von uns haben auch russische Freunde und wir sehen, das sind ganz liebe, nette Menschen. Vollkommen Quatsch, vollkommen Banane, was hier
gemacht wird. Ja, aber man trägt Verantwortung für seine Eliten und da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir uns immer hier im Kreis drehen. Die Eliten, die verderben euch die Zukunft, die haben keine Zukunftskonzepte mehr noch, die führen euch in eine sinnlose Konfrontation. Absolut. Deswegen, Europäer, Deutsche, steht auf, nehmt eure Zukunft selbst in die Hände, schafft euch in euer Selbst eine neue Elite.
Sehr gut.
Wunderbar.
Sehr gut. Das ist ja wunderbar. Kann man also nur unterstützen, sehe ich genauso.
Fast ein schönes Schlusswort.
Ja. Ich würde nur einen Satz sagen,
bevor du dann zwei sagen.
Das richtige Schlusswort. Also, wir sollten auch, wo wir bei dem Thema sind, ja, mit Russland, wir sollten aufhören, mit zweierlei Maß zu messen. Es wird ja jeder Punkt und Komma, der aus dem Kreml entweicht, also hochgestilisiert als sonst was. Also, was ich nicht will, dass man, dass man dir tut, das
genau.
So, es ist so, also wenn jetzt, wir haben zum Beispiel aus unseren Medien erfahren, dass der böse Putin ein Agentengesetz, also ne, ausländische Agenten müssen sich jetzt registrieren staatlich und dass sie dann den Titel ausländische Agenten tragen. Mann, wie das hier also eingeschlagen hat in die deutsche Medienszene, wie Bombe, ja, das also, was für eine Sauerei, dass die sich da jetzt als Agenten betiteln
lassen. Also seitdem dass ich das, weiß,
wer... Dass das in USA schon seit den 30er oder 40er Jahren gibt, genau dasselbe Gesetz
mit seitdem genau ich weiß, was zum Beispiel die sogenannte Rosa-Luxemburg-Stiftung, die ja eigentlich nur noch den Namen Rosa-Luxemburg missbraucht und eigentlich schon Karl-Kautsky-Stiftung heißen müsste, ja, was die in Moskau treibt, bin ich absolut dafür, für dieses Agentengesetz. Ja. Die machen in der Tat, die mischen sich mit jeder Tätigkeit statt Dialog. Und statt einfach mal zu schauen, welche Kräfte will da die Gesellschaft, welche linken Kräfte entstehen da in der Gesellschaft. Nee, die mischen sich ein, die wollen was Eigenes aufbauen.
Ich möchte noch zwei andere Beispiele nennen für diese zweierlei Maß. Dann diese Nummer, da dass uns erzählt wird, die Russen hätten da die amerikanische Wahl beeinflusst. Und
das ist ja vollkommen
irre. Letztlich wäre die Schuld, dass also der Trump dran ist und so. Jetzt hat man nachgewiesen, dass es zwei Russen gegeben hat, die haben insgesamt $6 Millionen oder was investiert in eine Facebook-Dings. Das ist lächerlich wenig. Darf in einem Milliarden-Dollar-Wahlkampf in den USA, 6 Millionen. Und als wäre das sozusagen, also selbst wenn es denn die Russen gewesen wären, ja, also eine Universität in Pennsylvania hat nachgewiesen, dass die USA alleine seit 1949 81 Wahlen weltweit vorsätzlich beeinflusst haben und da sind die militärischen Interventionen noch nicht mal dabei.
Ja, darf ich dazu was sagen?
Letztes Beispiel. Ja. Diese Nummer mit den russischen Hackern immer, ja. Das waren jetzt wieder russische Hacker, die sind jetzt hier eingebrochen und in Berlin und da und dort und so weiter. Es wird uns erzählt, ein Gespenst geht um von den übernatürlich befähigten russischen Hackern, die unsere gesamte Existenz bedrohen, dass aber sozusagen die ganzen Serverfarmen, die nochmal so groß sind wie die Google unterhält, in Langley, Virginia stehen und von der NSA und Co. betrieben werden. Das sind alles Sachen, die werden hier nicht erzählt, ja. Auch dass der US-Geheimdienst und übrigens auch der Deutsche hier Wirtschaftsspionage macht.
Ja, selbstverständlich.
Ja, das findet einfach in den
Medien nicht statt. Die Europäische Kommission hatten die ja schon vor 15 Jahren verwandt, oder? Ja.
Also die Wahrheit ist, dass die Menschen das natürlich instinktiv spüren, dass sie merken, diese zweierlei Maß messen und es geht vielen Menschen auch gewaltig gegen den Strich. Und das destabilisiert auch tatsächlich unsere Gesellschaft, unser System. Weil die Leute dann irgendwann sagen, glaubst du auch nichts mehr. Also wenn du das so erfahrbar hast. Ein Beispiel, was ich noch nennen möchte, und das ist ja wirklich wichtig. Wenn den Russen vorgeworfen wird, sie hätten die Wahlen in den USA manipuliert und sie haben dafür wirklich 0,0% Beweis geliefert öffentlich. Null. Und andererseits wissen wir, als der Nachfolger von
Jelzin,
wiedergewählt werden wollte und er war in den Umfragen unterirdisch. Keiner hat mehr auch nur wirklich einen Finger für ihn gegeben.
Ja.
Und wir wissen definitiv, das ist bewiesen, jeder kann das sofort im Internet
recherchieren. Die waren ganz offen da.
USA haben dort Millionen investiert in seinen Wahlkampf und sie haben ihm die Agenda geschrieben und sie haben alles, sie haben Russland als Dankeschön, dass er gewählt wurde, haben sie Russland wirklich ausgesaugt. Sie haben Gesetze gemacht für die Erdölindustrie, die so nachteilig waren für Russland, dass der Putin, der ja dann Regierungschef unter Jelzin wurde, vollkommen irritiert war, als man ihm gesagt hat, demnächst in den nächsten 20 Jahren wird Russland ein Problem haben mit Erdöl, weil alles versickert. Und er sagte, wie? Wovon redet ihr? Sagen die, ja, die bohren überall das Erdöl an. gehen aber nicht bis in die Tiefe, die beuten das nicht richtig aus. Und dann kannst du, dann ist er quasi, ich weiß nicht, bin kein Fachmann, dann ist er quasi wie ein Vakuum drin und dann kannst du das nicht mehr rauspumpen. Und dann versickert das. Das ist ein Riesenproblem. Und in 20 Jahren haben die uns ruiniert. Er sagt, das kann doch nicht wahr sein. Und dann hat er gesagt, wenn ich was zu sagen haben werde irgendwann, und dann müssen wir das rückgängig machen. Und das hat er gemacht. Und in dem Moment, wo er das gemacht hat, war er in Europa bei den Medien nicht mehr der Nette, nicht mehr der Gute. Denn wir erinnern uns, als er in Deutschland gesprochen hat, im Bundestag, war Putin ja der große Held. Da war er ja unser Freund. Das änderte sich schlagartig, als er dann diese Gesetze gemacht hat. Also um das nochmal deutlich zu machen, Wissen ist Macht. Wer nicht weiß, was hier in den letzten 20 Jahren gelaufen ist, der kann überhaupt nicht verstehen, was heute schiefläuft und was morgen auf uns zukommen wird. Das ist ein Russland-Bashing übelster Art und ich bin wirklich ein Freund der USA. Die, als Friedensaktivist, die größte Friedensbewegung der Welt, die ist in den USA aus gutem Grund, weil dort viele unberechtigte Kriege geführt worden sind in den letzten, ich glaube 200 Kriege oder wie viel die gemacht haben in den letzten 200, jedes Jahr haben sie Kriege geführt.
Ja, aber zu melden hat sie ja nichts, die Friedensbewegung. Ja?
Das der Punkt ist, dass sie groß ist und dass es viele Menschen dort gibt, auch Bernie Sanders, ist ein klasse Typ. Und ich will nur sagen, wer seine Freunde mag, ja, der muss sie dann, wenn sie in die falsche Richtung laufen, auch wirklich kritisieren. Und darf sie nicht absichtlich da noch ins Verderben laufen lassen. Und hier muss man deutlich sagen, das, was sie da gerade machen, sind sie vollkommen auf dem Holzweg. Sie machen sich unsympathisch in der ganzen Welt. Und unsere Medien, jetzt sind wir beim Thema Frieden, das muss ich jetzt nochmal sagen, weil es so wichtig ist. Als Gerhard Schröder gesagt hat, er ist gegen den Irakkrieg, haben unsere gesamten Medien, ihn, könnt ihr euch noch erinnern, ihn fertig gemacht und haben gesagt, Deutschland isoliert sich in der ganzen Welt. Erinnert ihr euch dran? Mhm. Und dann habe ich zufällig mal so ein bisschen hin und her geschaltet und hatte Dreisat. Und dann haben die einen Bericht gebracht über diesen Konflikt und da sagen die, Amerika isoliert sich in der ganzen Welt. Und ich sage, gibt's doch nicht. Das ist ja genau das Gegenteil. Und dann war ich gespannt auf die Sitzung bei den Vereinten Nationen und da sprach der Franzose und der Deutsche und die Menschen standen auf und applaudierten. Und da sah ich, Schröder hat sich nicht isoliert, sondern die USA mit ihrer kriegstreiberischen Politik. Und da seht ihr aber, haben sich die Medien bei uns in Deutschland jemals dafür entschuldigt, wie sie das alles hochgeschrieben haben. Tja. Niemals. Und das ist wirklich ein Punkt, darüber müssen wir uns im Klaren sein. Diese Fake News sind kein neues Phänomen, also keine neue Erscheinung, das gibt es schon länger und das ist also eine ganz, ganz wichtige
Man
Sache.
Man braucht ja nur die eine Doku zum Jugoslawienkrieg sich ist anzuschauen, es begann mit einer Lüge,
ja,
hat ja das, damals noch halbwegs freie öffentlich-rechtliche Fernsehen es sogar zugegeben.
In vielen Fällen wurde es dann, geht ja gar nicht anders, die Beweislast ist groß. Na,
auf die Entschuldigung in Sachen Ukraine und Maidan werden wir noch lange warten.
Also wie bei Bernie Sanders, eine Bewegung, die 99%, sollte auch die Medien hier kritisieren, wo sie Fehler machen. Das stinkt wirklich vielen Leuten. Hab's vorhin also in einem persönlichen Gespräch gesagt, ich habe in meinem Geschäft ja, mal die Menschen gefragt, ob sie eigentlich alles so glauben, was sie so in den Nachrichten sehen. Erschütternd. Du warst mit 90% relativ nah dran. Die Menschen realisieren, dass vieles leider nicht stimmt.
Und das ist aber gut, das reicht so. Ja nicht aus. Also man muss ja in die Aktion kommen. Ja. Wir dümpeln ja seit 10 Jahren im Prinzip immer noch an Schritt 1, dass wir versuchen, möglichst so und so viele Leute wachzurütteln, da überhaupt erstmal eine kritische Masse zu erreichen.
Ich will mal was Positives reinbringen. Sozusagen, wenn wir... Also wir versuchen jetzt seit 2 Jahren genau diese populistische Bewegung mit diesem Slogan unten gegen oben, 99 gegen 1 ja. aufzubauen und dann treffe ich zufällig Olaf Müller und der sagt genau dasselbe. Das bedeutet, dass, wie es bei Bob Dylan heißt, die Antworten langsam schon in der Luft liegen.
Aber ist es dann nicht am sinnvollsten, im Prinzip, wenn man im Prinzip in jeder Partei solche Köpfe hat, dass man die wirklich in den Sammelbecken nimmt und dann aber nicht den Weg wieder über den Bundestag nimmt, weil wir befürchten ja alle, was bei rauskommt, sondern dass man eine neue APO gründet, wäre das nicht vielleicht...
Das wollte ich ja auch sagen, weil du die ganze Zeit von Parteien sprachst, ja, und wie die sein müssen und wie die sind und wie die nicht sein dürfen. Genau diese Sammlungsbewegung ist ja keine Partei.
Jetzt geht es erstmal darum, dass die Menschen zueinander finden und etwas Neues entwickeln. Und darum geht es doch. Es geht nicht darum, gleich eine neue Partei oder was zu gründen. Ich bin auch mit Herz und Seele Sozialdemokrat, ja. Aber es geht darum, dass man wirklich... Wir haben ja heute wirklich viele Sachen gebracht. Und das ist so.
Aber
und
die wichtigste Botschaft ist, ja, aufstehen.
Aufstehen, was machen.
Aufstehen.
Ja, und die Sarah und der Oskar, die sollen jetzt wirklich mal einen Schritt weitergehen. Wenn die auf die anderen warten, wird nichts bei rauskommen.
Warum müssen wir denn auf Sarah und Oskar warten?
Also machen wir das
einfach. Ja, dann machen wir das.
Also gründen wir jetzt eine Sammelbewegung, die 99%.
Abgemacht.
Machen wir das?
Bin ich dabei.
Du auch?
Komm, nee, ich bleib parteilos.
Das hast du falsch verstanden.
Einer muss neutraler Beobachter
sein. Nein. Also um das jetzt mal ganz klar zu machen. Es geht ja hier nicht um Parteien. Ja. Es geht ja um eine Sammelbewegung.
Das haben wir ja jetzt schon fünfmal gesagt. Ne?
Genau.
Vielleicht sollten wir jetzt
eine Sammelbewegung kann auch nicht über eine Partei funktionieren und deswegen sollte es vielleicht auch nicht eine linke Sammelbewegung sein, sondern eine Sammelbewegung für alle vernünftigen Menschen, und das sind auch nicht die 99%.
Links ist sowieso ein eindimensionaler
Begriff. Schon mal die Hälfte da draußen kriegst du, egal mit welchem Konzept, nicht. Aber die meisten Menschen wollen halt auch einfach geführt werden. Das muss man auch einfach akzeptieren. 99% ist eine Utopie, wobei, wenn man jetzt davon ausdenkt, unten gegen oben kommt dieser Prozentsatz ganz gut hin.
Das heißt nicht, dass sie alle bei uns mitmachen müssen, aber es gibt ihre Interessen vertreten.
Ja, also wir haben auf jeden Fall wahnsinnig viele Themen angesprochen. Die meisten hatten wir ja auch schon mal. Es ist natürlich gut, einfach mal eine breite Themenpalette zu erörtern. Wir haben auch, glaube ich, viele Themen angesprochen, wo ich allen Parteien eigentlich nur den Tipp geben kann, auch das eine oder andere Thema diesbezüglich aufzugreifen, wo Menschen vorher einfach nur diskreditiert werden. Es sind keine 5000 Leute da draußen, die die offizielle Version von 9/11 hinterfragen. Diese Zahl ist meiner Ansicht nach siebenstellig in Deutschland. Und das hat bis jetzt noch keine Partei gerafft. Das muss ich einfach so wahrnehmen, weil dort ist, glaube ich, das größte Potenzial. Die AfD ist die einzige, die das bis jetzt verstanden hat, und alle anderen Parteien sind in meiner Wahrnehmung haben dieses große Fragezeichen, was passiert hier, und liegen einfach völlig falsch in ihrer Einschätzung. Ist meine Wahrnehmung, aber dafür gibt es ja in jeder Partei auch kritische Köpfe, die mutig genug sind, auch ihre eigenen Partei zu kritisieren. Da geht es ja schon mal los, dass wir uns wenigstens die Selbstkritik bewahren, weil wenn es nicht solche Leute wie euch gäbe, die auch mal die eigene Partei kritisieren, dann wäre es ja schon längst zu spät.
Ja.
Ich bedanke mich auf jeden Fall für die, wortreiche Diskussion. Und Ihnen, liebe Zuschauer, möchte ich noch unsere neue Nuviso-App empfehlen, die es seit wenigen Tagen für iOS und Android gibt. Runterladen, nichts mehr verpassen. Ich sage danke fürs Zusehen und bis bald.